Heute geht es um Entscheidungen in unserem Gehirn, um das Gewissen, das Licht der Welt und um Liebe, 16 Uhr nachmittags. Wir machen weiter mit der Predigtserie der Ich-Bin-Worte und wir hatten bisher schon die Tür, das Brot und den Weinstock. Schauen wir mal, ob ihr die anderen, wo sagt Jesus, die Jesus ist, auch in euren Gemeinderäumen habt. Heute das Licht. Also das ist ja schön, ne? Also 4 von 7 finden sich hier schon in den Räumen. Das machen doch Gedächtniskünstler. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. So Menschen, die sich ganz viele Sachen merken, dass sie die in ihrem Kopf mit Dingen verknüpfen. Also, wenn ihr euch die Ich-Bin-Worte merken wollt, dann geht einfach gedanklich durch diesen Gemeinderaum durch. Es fehlt noch, was wir nicht haben hier, oder schauen wir mal, die Auferstehung und das Leben. Das machen wir auch im Gottesdienst, zu Gebeten oder zum Segen oder am Ende, wenn wir heimgehen, aufstehen. Weg, Wahrheit und das Leben, wenn man rausgeht. Und der gute Hirte. Ja, den sehe ich jetzt hier nicht. Jesus als das Licht der Welt. Wer von euch ist gerne nachts im Dunkeln allein im Wald? Ich weiß, es gibt so Menschen. Oder wer geht gerne in den dunklen Keller? Also ich nicht. Auch wenn es so Menschen gibt. Ich glaube, die meisten Menschen haben Angst in der Dunkelheit. Weil man sieht nicht, wer oder was einem begegnet, wo man reintritt, wo man hineinläuft. Wann geschehen die meisten Einbrüche? Nicht nachts, sondern tagsüber. Und zwar von 8 bis 18 Uhr finden 61,5% der Einbrüche statt. Warum? Naja, weil der Dieb denkt, oder weil der Dieb weiß, dass wir denken, dass er in der Nacht kommt. Aber deswegen kommen sie tagsüber. Aber das zeigt schon, wir denken auch bei Einbrechern an schwarz vermummte Personen, die sich so durch die Nacht schleichen. Also wir verbinden Nacht mit der Finsternis oder auch Dunkelheit, mit was Bösem, mit was Schlechtem. Und auch wenn wir was zu verbergen haben, dann versuchen wir es, wenn wir gesündigt haben, versuchen wir es, dass wir es unter den Teppich kehren, dass es niemand mitkriegt. Wir versuchen es in der Dunkelheit verschwinden zu lassen, wollen nicht, dass es ans Licht kommt. Und jetzt sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Und diese Aussage setzt eins voraus und das stellt den Hintergrund dar für das, was wir uns jetzt alles anschauen, wenn es ums Licht geht. Und um das klarzumachen, springen wir zu Beginn in den Kolosserbrief, und zwar in Kolosser 1. Kolosser 1, Vers 12 und 13. Da ist nämlich die Rede davon, schreibt Paulus an die Kolosser, dann werdet ihr mit Freude dem Vater danken, dass er euch fähig gemacht hat, an dem Erbe teilzunehmen, das für sein heiliges Volk im Licht bestimmt ist. Und dann, Vers 13, er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Also wir müssen zu Beginn festhalten, es gibt zwei Reiche auf geistlicher Ebene. Es gibt zwei geistliche Reiche. Es gibt das Reich der Finsternis und es gibt das Reich des Sohnes, das Reich des Lichts. Das ist ein bisschen wie Science Fiction, nur dass es real ist. Und diese Reiche, die sind im Kampf miteinander Und die Oberhäupter sind Gott und Satan. Das ist, sagt Kolosser 1, von diesen Reichen spricht Kolosser 1, Vers 13. Und alle Menschen, die in diese Welt geboren werden, in welchem Reich sind die? Die sind automatisch im Reich des Feindes. Warum? Weil sie Sünder sind. Übrigens nicht, weil sie gesündigt haben, sondern weil sie Sünder sind. Und das ist eine wichtige Unterscheidung, weil wir sagen, oder auch wenn es zum evangelistischen Gespräch kommt oder man mit Menschen drüber redet und dann man ihnen klar machen will, dass sie verloren gehen und dass sie Jesus brauchen, dann sagen wir oder denken wir drüber nach, ja, hast du schon mal gelogen? Wir gehen auf die Taten. Wir fragen so, du hast bestimmt schon mal was Schlechtes gemacht und deswegen brauchst du Jesus. Aber eigentlich ist es gar nicht so. Menschen gehen nicht verloren, weil sie gesündigt haben, sondern weil sie von ihrem Wesen her Sünder sind. Das ist ein großer Unterschied. Es ist auch legitim, davon zu sprechen, zu sagen, du hast gesündigt und deswegen brauchst du Jesus. Das sagt auch Römer 3. Aber selbst der Mensch, der nie sündigt und nach Adam in der Abstammung Adams ist, er geht verloren, weil er ein sündiges Wesen hat. Und deswegen brauchen wir eine Wesenstransformation, braucht jeder Mensch eine Neugeburt. Und deswegen ist es auch übrigens wichtig, dass wir die Jungfrauengeburt verteidigen, weil Jesus von Gott geboren ist. Also ist es nicht so, dass materiell gesehen die Sünde mit der Zeugung übertragen wird und Maria ist genauso sündig wie Adam. Aber es ist so gemeint, dass Gott, und das ist wichtig, dass Gott seinen Anteil an der Zeugung Jesus hatte, weil Jesus kein sündiges Wesen hat. Und deswegen reicht es auch nicht, einfach seine schlechten Taten versuchen mit guten aufzuwiegen, weil es letztendlich gar nicht darum geht, sondern es geht darum, das sündige Wesen loszubekommen. Und weil Menschen von ihrem Wesen her, was durch die Sünde verdorben ist, nicht ins Reich des Lichts passen, finden sie sich im Reich der Finsternis wieder. Und sie haben keine Chance, von sich aus da rauszukommen. Das heißt, wenn du nichts tust in deinem Leben, dann läufst du auf die Hölle zu. Und die große Mission von dem König des Lichts mit seinen Untertanen ist es, Menschen aus dem Reich der Finsternis in das eigene Reich des Sohnes des Lichts zu holen. Und so heißt es in Kolosser 1, Vers 13, Gott hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis, aus den Klauen des Satans und hat uns versetzt in das Reich seines Sohnes. Zurück zu Johannes 8. Vers 12, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren. Das heißt, er wird nicht mehr im Reich der Finsternis leben und unter der Herrschaft von Satan, sondern er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Er ist im Herrschaftsbereich von Jesus und hat ewiges Leben. Und die erste Frage, die der Text für uns heute hat, ist, in welchem Reich findest du dich heute Morgen wieder? So wie du hier sitzt. Und wenn du dich im Reich der Finsternis wiederfindest, lass dich von Jesus versetzen. Stell einen Versetzungsantrag. Folge Jesus nach, vertraue ihm.
Auf Gott.
Und das ist auch das, wozu Johannes 12 später aufruft, wo Jesus aufruft, nämlich in Vers 35 und 36, glaubt an das Licht. Da sagt Jesus, das Licht wird nur noch kurze Zeit für euch leuchten. Nutzt das Licht, solange ihr es habt, damit euch die Dunkelheit nicht überfällt. Wer in der Dunkelheit unterwegs ist, weiß nicht, wohin er geht. Glaubt an das Licht, solange ihr es noch habt, damit ihr Menschen des Lichts werdet. Und wir haben in der Gliederung von den Ich-Bin-Worten immer drei Punkte gehabt. Ich bin, die Selbstvorstellung, dann das Bildwort und schließlich die Verheißung mit Bedingung. Und die haben wir in Vers 46, wo Jesus sagt, ich bin das Licht, als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, Bedingung, nicht in der Finsternis lebt oder bleibt, Verheißung. In Vers 36 heißt es jetzt noch, damit ihr Menschen des Lichts werdet. Menschen des Lichts. Menschen, die an Jesus glauben, die in sein Reich versetzt wurden, werden zu Menschen oder zu Kindern des Lichts. Und Kinder des Lichts sollen sich so verhalten, wie sich Kinder des Lichts verhalten. Also, wir wollen danach fragen, was ist Gottes Wille für mein Leben? Wie soll ich mich verhalten? Wie soll ich mich entscheiden? Und diese große Frage, was ist Gottes Wille für mein Leben, ist manchmal ganz leicht. Zum Beispiel, wenn die Bibel uns ganz klar sagt, zum Beispiel Epheser 5, könnt ihr zu Hause mal aufschlagen und einfach durchlesen. Da steht ganz viel drin, was wir als Christen zu tun oder zu lassen haben. Ich greife nur ein paar raus. Unser Verhalten soll von Liebe bestimmt sein. Von sexueller Unmoral sollen wir uns fernhalten. Schamlosigkeit, Habsucht soll nicht unter uns sein. Güte, Gerechtigkeit, Wahrheit sollen wir hervorbringen. Wir sollen uns nicht betrinken und stattdessen Lieder singen. Einmal kurz, das waren von wenigen aus Epheser 5 einfach, was wir zu tun haben. Was ist Gottes Wille für unser Leben? Epheser 5. Bei anderen Punkten ist es nicht so klar, was Gottes Wille ist. Da sehen wir den Weg nicht so klar ausgeleuchtet vor uns. Zum Beispiel bei Fragen, was soll ich beruflich machen? Soll ich ein Haus kaufen? Wenn ja, wo und wie? Wen soll ich heiraten? Wo soll ich leben? Wie gehe ich mit meinem Geld um? Soll ich Aktien der Rüstungsindustrie kaufen in diesen Zeiten? Wen soll ich wählen? Soll ich Snickers oder Mars essen? Also große und kleine Fragen im Leben, wo ich nicht klar eine Antwort in der Bibel drauf finde, wo steht, Lukas soll das und das tun. Aber was es in der Bibel sehr wohl gibt, sind Prinzipien, mit denen wir durchaus die ein oder andere Frage beantworten können. Und deswegen habe ich noch 5 Punkte mitgebracht. Die habe ich mir nicht selber ausgedacht. Die sind von einem anderen Prediger. Biblische Entscheidungsfindung, ein Leben im Licht. Wie können wir gute Entscheidungen treffen? Erstens, was sagt mir Gottes Wort? Zweitens, was hätte Jesus getan? Drittens, was sagt mir mein Verstand und mein Gewissen? Viertens, was sagen mir Geschwister im Glauben? Und fünftens, was sagt mir Gott durch ungewöhnliche Botschaften? Und ich denke auch, dass es in dieser Reihenfolge gut priorisiert ist. Also, dass wir uns als erstes fragen, was sagt Gottes Wort? Und wenn wir am Ende angekommen sind und immer noch keine Antwort haben, dann können wir fragen, was sagt mir Gott durch ungewöhnliche Botschaften? Und vielleicht, wenn ihr das nicht eh schon macht, ist es hilfreich, wenn wir die jetzt durchgehen, wenn ihr einfach mal überlegt, ob ihr welche Entscheidung ihr in nächster Zeit treffen müsst und die im Hintergrund mitdenkt. Und vielleicht haben wir am Ende schon eine Entscheidung, eine klare Antwort auf die Entscheidung. Zum Ersten, was sagt mir Gottes Wort? Psalm 119, Vers 105 sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Die Bibel ist Gottes Wort. Woher wissen wir das? Von Gott, weil sie es selber über sich so sagt. Die Bibel behauptet von sich selber, Gottes Wort zu sein. Und ich glaube, das ist die wichtigste Frage, die wir in unserem Leben beantworten müssen. Ist die Bibel Gottes Wort oder ist sie es nicht? Weil wenn sie es nicht ist, wenn dort nicht Gott sich selber seinen Willen offenbart, dann können wir sie wegschmeißen. Wenn sie es ist, wenn wirklich der Gott, der alles geschaffen hat, hier in diesem Buch, schwarz auf weiß, seinen Willen offenbart, dann sollten wir alles daran setzen, das zu verstehen und umzusetzen. Die biblischen Schriften sichern sich gegenseitig Autorität zu. Sie behauptet erstens von sich selber, Gottes Wort zu sein, und sie sichern sich gegenseitig, sie verifizieren sich gegenseitig. 2. Timotheus 3, Vers 16 ist ein bekannter Vers, der in diesem Kontext immer genannt wird. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Es ist wichtig, dass wir Bibelstellen nicht einfach aus dem Kontext reißen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass, wenn jemand uns fragt, warum ist die Bibel Gottes Wort, wir nicht einfach sagen, lies doch 2. Timotheus 3, Vers 16, da steht's. Warum? Naja, wenn Paulus an Timotheus vor 2000 Jahren einen Brief schreibt, wo er schreibt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Welche Schrift, was meint er dann mit die ganze Schrift? Meint er damit die neue Lutherbibel F.C.Thomson Studienausgabe in Ledereinband, die 2007 gedruckt wurde? Ja, wohl kaum. Meint er damit die ganze Bibel? Meiner Ansicht nach wohl kaum, weil er hat ja noch selber dran geschrieben. Und es wurden noch Schriften, nachdem er das geschrieben hat, erst geschrieben. Also er spricht, um es kürzer zu machen, von dem, was er damals als Heilige Schrift hatte. Und das ist in etwa das, was wir heute als Altes Testament vorliegen haben. Wir sehen bei Jesus auch, dass er das Alte Testament als Gottes Wort bestätigt. Und wir sehen im Neuen Testament, aber das wäre mal ein anderes Thema, dass sich die Schriften gegenseitig Autorität geben. Ich denke trotzdem, auch wenn Paulus mit 2. Timotheus 3, Vers 16 nicht direkt diese Bibel, wie wir sie heute haben, im Blick hatte, gelten trotzdem das, was wir dort über die Schriften haben, für die ganze Bibel. Nämlich Vers 17, dass sie uns für jedes gute Werk ausrüstet. Und wenn sie uns ausrüstet, dann können wir sie auch für unsere Entscheidungsfindung hernehmen. Zum Beispiel Berufsfindung. Gibt es Berufe, die Christen nicht tun können? Die nicht in Frage kommen. Ja, Drogendealer. Rotlichtmilieu, Prostitution. Horoskopschreiber beim FT. Also viele, es kommt schon, auch da haben wir wieder Epheser 5, steht viel drin darüber. Was sagt mir Gottes Wort? So, zum Beispiel Berufsfindung, was ausgeschlossen werden kann. Wir haben auf der einen Seite klare Aufforderungen, wir haben das schon gesehen in Epheser 5. Wir haben aber auch Prinzipien auf der anderen Seite, die uns helfen für die Entscheidungsfindung. Und wenn ich mich zum Beispiel frage, die Frage stelle ich mir öfters, wie viel Zeit soll ich am Handy oder am Tablet verbringen? Dann kann ich, also in der Bibel steht nicht für diese Entscheidungsfindung, Lukas soll so und so viel Zeit am Handy verbringen. Das wäre ja zu leicht. Aber im Epheser 5, Vers 16 steht, so seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus. Also, das kann ich sehr wohl ans Handy hernehmen, als Aufforderung, wie ich meine Zeit einteilen soll. Oder ich kann die Frage auch auf eine andere Weise beantworten, nämlich als Prinzip, dass ich in die Schöpfung schaue und sehe, dieser große Gott hat alles wunderbar geschaffen, ihm will ich das Beste geben, was ich habe. Und wenn ich ihm das Beste geben will, was ich habe, dann heißt es, dass ich nicht den halben Tag lang am Handy rumdaddel. Also erstens, lasst uns in die Bibel schauen und fragen, was sagt Gottes Wort? Sagt Gottes Wort etwas zu meiner Entscheidungsfrage, entweder durch eine direkte Aufforderung oder durch ein Prinzip, wie Gott ist. Zweitens, was hätte Jesus getan? Früher gab es diese Bändchen WWJD, What would Jesus do? Also die Frage, was würde Jesus in meiner Situation tun? Und das schließt ja eigentlich an die erste Frage an, weil woher kennen wir Jesus? Naja, durch die Bibel. Wenn ihr an Jesus denkt, welche Schlagworte fallen euch als erstes ein?
Barmherzigkeit.
Barmherzigkeit. Noch zwei, drei.
Weisheit mit Menschen umzugehen.
Ja, Weisheit mit Menschen umzugehen.
Vergebung?
Zuverlässig.
Klare Anweisungen.
Klare Anweisungen. Klare Wahrheit war auch eins bei mir und aufopfernde Liebe. Und es kommt natürlich auf die Entscheidungsfrage drauf an, aber stellt euch die Frage, bringen diese Schlagworte euch etwas für eure Entscheidungsfindung? Christen heißen Christen, weil sie Christus nachahmen. Wir sollen auch das Gleiche tun wie Jesus. Epheser 5, Vers 1. Werdet also Gottes Nachahmer. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Bringt euch diese Schlagworte, wie Jesus gehandelt hat, etwas für euch. Drittens. Was sagt mir Gottes Wort durch meinen Verstand und mein Gewissen? Verstand. Gott hat uns einen Verstand gegeben. Die bekanntesten Verse dazu sind, oder die bekanntesten Verse auch aus dem Sprüchebuch, sind vermutlich Sprüche 3, Vers 5 und 6. Verlass dich auf den Herrn von deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Und diese Worte, dieses erste Wort, verlass dich auf den Herrn von deinem ganzen Herzen, das hat, ist diesem, dem liegt dem, das Bild zugrunde, dass jemand ganz flach mit dem Kopf auf dem Boden liegt und quasi ausgeliefert ist. Und dieses zweite Wort, verlass dich nicht auf deinen Verstand, hat diese Bedeutung von sich auf etwas stützen, wie auf einen Gehstock. Also, sollen wir jetzt unseren Verstand einschalten oder nicht? Doch. Hier steht ja nicht, verlass dich auf den Herrn von deinem ganzen Herzen und lass deinen Verstand ausgeschaltet, sondern hier steht, verlass dich auf den Herrn von deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Also wie auf einen Gehstock, den, wenn jemand wegzieht, du umfällst. Schalte deinen Verstand ein, benutze ihn, aber sei dir bewusst, dass er sich irren kann. Weil unser Verstand von der Sünde nicht unberührt ist. Man kann die 5 klügsten Professoren der Welt an einen Tisch setzen und ihnen ein Thema geben, wo sie Argumente sammeln und abwägen sollen und die sie durchdenken sollen, alles mit ihrem Verstand, und sie kommen am Ende des Tages trotzdem nicht bei einer und derselben gleichen Meinung raus. Und teilweise sogar bei gegensätzlichen Meinungen, wo eine falsch sein muss. Warum? Weil unser Verstand nicht vollkommen ist. Daher Verstand einschalten, Möglichkeiten abwägen, gedanklich Situationen durchspielen. Was passiert, wenn ich das mache? Was passiert, wenn ich mich so entscheide? Aber wir sollen nicht unser Vertrauen in unseren Verstand, in unsere Intelligenz, in unsere Denkleistung setzen, sondern in den Herrn. Weil Psalm 37, Vers 5, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Das zweite, das Gewissen. Das Gewissen ist ein spannendes Thema, weil was ist das? Wo sitzt das? Wer oder was beeinflusst das? Auch hier direkt vorneweg, das Gewissen ist auch durch den Sündenfall beschädigt. Und das Gewissen ist nicht nur beschädigt, es kann mehr oder weniger abstumpfen und auf der anderen Seite aber auch übersensibel werden. Wenn wir an einen Hamas-Terroristen denken, der die schrecklichsten Dinge tut, dann ist sein Gewissen kein zuverlässiges Werkzeug, um gottesfürchtige Entscheidungen zu treffen. Einen spannenden Vers will ich rausgreifen und da einen Blick drauf werfen, und zwar aus dem 1. Timotheus 1, Vers 5, weil den hatte ich noch nie so wirklich im Blick. 1. Timotheus 1, Vers 5, da schreibt Paulus an Timotheus, das Ziel aller Unterweisung soll ja die Liebe sein, die aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben kommt. Also das Ziel der Unterweisung ist die Liebe, die aus gutem Herzen, aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben kommt. Und auch ein paar Verse weiter, 1. Timotheus 1, Vers 19, bleib in deinem Glauben fest und bewahre dir ein reines Gewissen. Einige haben das leider von sich gestoßen und dadurch im Glauben Schiffbruch erlitten. Also wir sollen so handeln, dass unser Gewissen nicht belastet wird. Also, was sagt mir mein Verstand und was sagt mir mein Gewissen? Viertens, was sagt mir Gott durch die Geschwister im Glauben? Gott ist ein Gemeinschaftswesen. Gott ist schon in sich, in der Trinität, ist schon Gemeinschaft. Gott Vater, Heiliger Geist und Sohn haben Gemeinschaft schon miteinander, bevor die Welt erschaffen war. Und so ist auch der Mensch als Ebenbild Gottes ein Gemeinschaftswesen. Und deswegen dürfen wir unseren Herdenverstand, unser Herdengewissen, unser Herdenwissen über Gottes Wort und unser Herdenwissen über das, was Jesus getan hätte, einsetzen und teilen, miteinander darüber reden und davon profitieren, voneinander, von unterschiedlichen Erfahrungen, unterschiedlichen Sichtweisen, unterschiedlichen Positionen, dass wir vorankommen und dass wir gute Entscheidungen treffen können. Kolosser 3, Vers 16, gebt dem Wort des Christus viel Raum in euch und lasst es so seinen ganzen Reichtum entfalten. Belehrt und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit. Und weil ihr mit Gottes Gnade beschenkt seid, singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Gott will uns gegenseitig als Gemeinde in unserem Leben gebrauchen. Und ein letztes, fünftens, was sagt mir Gott durch ungewöhnliche Botschaften? Gott ist allmächtig, Gott kann alles und Gott redet durch ungewöhnliche Botschaften. Viele Muslime erzählen davon, dass Jesus ihnen in Träumen begegnet, sich ihnen vorstellt. Gott hat in der Bibel 4. Mose 22 durch einen Esel geredet. Aber dass Gott auf diese Arten redet, das ist nicht Gewohnheit. Es ist ungewöhnlich. Deswegen ungewöhnliche Botschaften. Wäre es gewöhnlich, dann wären es keine ungewöhnlichen Botschaften mehr. Also es kann vorkommen, aber wir sollten es nicht erwarten. Warum? Naja, weil wir auch schon 4 Punkte vorher als Leitlinien haben. Als Leitfragen. Und deswegen, ich habe schon gesagt, steht der Punkt auch an letzter Stelle. Wenn Gott zu uns auf ungewöhnliche Weise redet, zum Beispiel durch einen Traum, müssen wir es auch wieder an Punkt 1 prüfen, nämlich an Gottes Wort. Das war auch das, was Jesus getan hat in Matthäus 4, als der Teufel ihn versucht hat. Ja, das waren 5 Punkte, die wahrscheinlich, wenn wir sie durchgegangen sind, erstmal Dinge ausschließen in unserer Entscheidungsfindung, aber auch damit ist ja was gewonnen. Und diese 5 Punkte, die können uns weiterbringen, vor allem, wenn wir sie mit Gebet begleiten, mit dem Gebet, dass Gott handelt. Und hier nochmal Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Wenn wir diese 5 Fragen mit Gebet an unserer Entscheidungsfrage geprüft haben und dann zu der Möglichkeit kommen, dass mehrere Möglichkeiten offen sind und Gott auch keinen Brief vom Himmel geschickt hat, dann ist es doch wahrscheinlich, dass Gott uns einfach auch die Möglichkeit überlässt, offen lässt, zu entscheiden. Und dann können wir mit Psalm 37 beten: Herr, ich entscheide mich jetzt für den Weg. Ich befehle es dir an. Ich vertraue auf dich. Bitte schenk Gelingen. Und wenn es trotzdem nicht deinem Willen entspricht, dann schließ du mir die Tür. Dann stell du mir ein klares Stoppschild auf, sodass ich ganz klar deinen Weg erkenne. Und dann können wir auch vertrauensvoll losgehen. Jesus ist das Licht der Welt für unsere Errettung und für unseren Weg als Christen, wie wir gute Entscheidungen treffen können. Ich bete noch. Jesus, danke, dass du das Licht der Welt bist. Danke, dass du den Weg vor uns ausleuchtest. Danke, dass du uns Leitlinien gibst, Leitfragen, dass wir gute Entscheidungen treffen können und ein Leben führen, was dir Ehre bereitet, was gottesfürchtig ist. Bitte leite du uns da. Leite du jeden Einzelnen und uns als Gemeinde, diese Gemeinde besonders, will ich dir auch nochmal die Gemeindeleitung anbefehlen und dich auch da bitten, dass du gute Entscheidungen einfach führst und leitest. Danke, dass wir alles vor dich bringen dürfen und dass du ein gutes Licht für unseren Weg bist. Amen. Ja.